Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister im Netz, online, aber vor allem auch hier im Gottesdienstraum. Schön, dass wir wieder gesund und munter in Frieden hier zusammenkommen. Das Wort Gottes miteinander hören, studieren, nachsinnen. Wir fahren heute mit dem gleichen Thema fort, mit dem Titel „Durch seine Wunden sind wir geheilt“. Wir haben diese Botschaft in zwei Teilen aufgeteilt. Es werden doch drei Teile. Heute Teil 2. Johannes hat prophetisch letzten Sonntag gesagt, es wird wahrscheinlich drei Teile werden. Ist auch so geworden. Bei diesem Thema geht es nicht nur um unsere Wunden, die geheilt werden. Also es geht hier nicht um ein Irrtum, was wir letzten Sonntag miteinander geklärt haben, dass wir die Verheißung haben, dass wir gesund werden, wenn wir gehorsam sind, dass wir lange leben werden und immer gesund sein. Wir haben erkannt, dass wir den Leib der Niedrigkeit haben. Dieser Leib ist dem Tod geweiht, verfällt von Tag zu Tag. Wir haben auch gelernt, und das werden wir nächsten Sonntag noch mehr tiefer studieren, dass wir eine Verantwortung haben unserem Leib gegenüber, dass unser Leib auch gesund gehalten wird oder sogar gesünder wird, wenn wir diese Verantwortung auch übernehmen. Dieses Missverständnis oder dieser Irrtum, der da immer wieder entsteht, ja, Gott hat uns die körperliche Heilung zugesagt, verheißen. Es geht nicht nur um die körperliche Heilung. Wir haben gesehen, es geht um etwas Grundsätzliches, was wir verstehen müssen und immer daran denken müssen, dass wir Himmelsbürger sind, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und nicht hier auf der Erde. Die körperliche Heilung ist nur ein Aspekt von vielen, wonach die Menschen sich sehnen. Sie möchten gesund sein, aber sie möchten auch erfolgreich sein. Sie wollen auch angesehen sein in der Gesellschaft. Sie wollen über gewisse Autorität verfügen, über Macht verfügen. Das sind viele Begierden im Endeffekt in den Menschen, die dieses Bestreben haben und wollen gern erfüllt sehen und suchen natürlich in der Schrift nach irgendwelchen Bibelversen, die das bestätigen und begehen den Fehler, die Heilszeit der Gemeinde zu übersehen. Dass die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, für die Kinder Gottes etwas anders ist, in vielen, vielen Bereichen, in Bezug auf die Bestimmung, aber auch in Bezug auf die Verheißungen als für das irdische Volk Gottes. Und so sind viele sogenannte Christen auch mit dem Problem konfrontiert, jetzt Gebiete hier auf der Erde für das irdische Volk Gottes zu verteidigen, zu erobern und notfalls auch mit Gewalt. Andere wollen den Frieden jetzt schon auf der Erde sehen, weil Gott das verheißen hat. Und vergessen, dass Gottes Verheißungen nicht immer und sofort in Erfüllung gehen. Gott hat seine Verheißungen immer wieder zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Gruppen bekannt gegeben. Und so wollen wir jetzt fortfahren mit Teil 2. Sergio, wenn du reinklickst, bitte, danke dir. Letzten Sonntag haben wir erkannt, dass sich die Zusagen der Heilung und der Errettung für uns hier und heute auf die geistliche und nicht auf die leibliche Erlösung beziehen. Weil wir hier Durchreisende sind und unsere Heimat ist im Himmel. Ja, unser Leib wird auch erlöst werden, aber nicht so lange wir noch in diesem Leib der Niedrigkeit wohnen. Das geschieht erst bei der Entrückung, wenn unser Herr Jesus in das Haus des Vaters holt und wir einen neuen, verherrlichten Leib bekommen. Natürlich hat Gott auch Abraham gesagt, er ist auch ein Durchreisender. Aber die Verheißungen an Abraham persönlich und sein Nachkommen, Jakob und sein Nachkommen, die 12 Stämme Israel, mit allen ihren Nachkommen, ist etwas anderes, als was uns verheißen ist. Wir haben hier nicht danach zu suchen, welche Gebiete wir jetzt bekommen werden. Das haben wir nicht. Wir haben einen gewaltigen Unterschied in den Bestimmungen, in der Gesinnung, aber auch in der Verheißung. Weiter haben wir erkannt, dass das griechische Wort sozo sowohl retten als auch heilen bedeutet. Das ist ein griechisches Wort, das wir nicht im Alten Testament finden. Das ist nicht auf Griechisch geschrieben. Aber das Wort Heilung bezieht sich im Alten Testament auf, haben wir das auch studiert, auf körperliche Heilung oder auf die Heilung des gesamten Volkes Israels. Wir gliedern heute die Botschaft wie folgt auf. Rückschau, da gehen wir schnell durch, um einfach das Ganze zusammenzufassen. Dann die Verführungsstrategie des Satans. Das wollen wir ein wenig ausführlicher beleuchten, weil diese Verführungsstrategie, die hat der Satan vom Anfang an bei Adam und Eva angewandt und bis heute hat sich nicht viel verändert. Nur die Art und Weise, welche Farbe diese Strategie bekommt von außen, ist manchmal anders. Aber der Teufel ist sehr, sehr clever und er schaut ganz genau, wie er die Menschen verführt und wenn es möglich ist, auch die Auserwählten. Und wenn wir dieser Verführung nicht widerstehen können, ist die Konsequenz verheerend. Die Konsequenzen von Adam und Eva, Evas Entscheidung, werden wir uns kurz anschauen. Und die Gefahr für die Kinder Gottes heute, auch dieser Verführung zu erliegen, das wollen wir uns auch anschauen. Da hat sich nicht viel geändert an seiner Strategie. Und dann kurzes Fazit. Rückschau. Nachdem der Opfertod Jesu, seine Auferstehung und Sendung des Heiligen Geistes und die Offenbarung des Evangeliums des Christus vollzogen wurden, wissen wir nun, die Zusage durch seine Wunden sind wir geheilt, bezieht sich in dieser irdischen Existenz nicht auf unseren Leib. Der natürliche Mensch ist zweiteilig, das haben wir auch ein bisschen vertieft. Der natürliche Mensch ist eine Seele, die in einem Leib wohnt. Und der gläubige geistliche Mensch ist dreiteilig, weil er zusätzlich jetzt den Heiligen Geist hat, den Geist der Sohnschaft, der in seiner Seele und, oder in seinem menschlichen Geist. Also der gläubige oder geistliche Mensch ist eine Seele, die in einem Leib wohnt und in der der Heilige Geist wohnt. Durch den Glauben wirkt Gott durch seinen Sohn Jesus Christus das Folgende. Wenn wir glauben, passiert Folgendes. Die Seele wird durch das Wasserbad im Wort gereinigt, geheilt, erneuert, geheiligt, etc. Verschiedene Aspekte passieren, wenn wir den Glauben oder das Glaubensgeschenk angenommen haben. Zugleich, das in der Seele wohnende Gewissen wird durch das Blut Jesu auch gereinigt. Unsere Seele empfängt den Geist der Sohnschaft als Versiegelung und Anzahlung auf das ewige Erbe im Himmel, sodass sie in der Lage ist, Abba Vater zu rufen, so wie unser Herr und erstgeborener Bruder Jesus Christus rufen konnte, weil er auch aus Gott geboren ist. Der Apostel Paulus betet in 1. Thessalonicher 5,23, dass unser ganzes Wesen, also unser menschlicher Geist, der Heilige Geist und unser Leib, untadelig bewahrt werden möge bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Verantwortung dafür liegt bei unserer Seele. Wir sind dreiteilig, aber die Verantwortung trägt die Seele. In der Seele sind die Willensfunktionen. Die Seele wird in der Schrift auch wie folgt bezeichnet, dass wir nicht immer wieder vom Neuen verwirrt sind. Ja, was ist jetzt schon wieder? Haben wir schon viertes Teil, fünftes Teil, siebtes Teil, achtes Teil, zehntes Teil? Wir sind dreiteilig. Die Seele wird bezeichnet als der inwendige Mensch, als der menschliche Geist, das Herz. Sie ist unsichtbar und lebt ewig. Das sind auch entscheidende Merkmale unserer Seele. Die sehen wir nicht. Was wir sehen, der Leib von jedem Einzelnen. Aber wir sehen seine Seele nicht. Der irdische Leib hingegen wird in der Schrift wie folgt bezeichnet, der äußere Mensch. Warum? Weil die Seele in ihm wohnt. Den inwendigen Menschen sehen wir nicht, wir sehen nur den äußerlichen Menschen. Der von Staub kam, gemacht wurde und zu Staub auch zurückkehrt. Und dieser Leib ist sichtbar, was wir jetzt sehen, der äußerliche Mensch, und ist vergänglich, kommt und geht. Wenn die Seele den Leib verlässt, dann verfällt der Leib und da bleibt nichts mehr übrig. Staub. Das Gewissen fungiert lediglich als Richter, der auf Grundlage unseres Lebenswandels reagiert. Es kann durch unser Verhalten verunreinigt werden. Obwohl das Gewissen beim Glauben gereinigt wird, kann wieder durch unser Verhalten, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind und den Heiligen Geist empfangen haben, wieder verunreinigt oder sogar gebrandmarkt werden, dass es schließlich gar nicht mehr in der Lage ist, richtig zu urteilen, wenn überhaupt. Wenn unser Gewissen beschmutzt ist, dann ist unser Gewissen blind in der einen oder anderen Ecke und blendet gewisse Bereiche aus und werden wir dadurch auch nicht ermahnt. Aber wenn das Gewissen gebrandmarkt ist, verbrannt, dann sagt man, er hat kein Gewissen oder totes Gewissen. Und dann hören wir nichts mehr. Der Geist Gottes ist für immer und ewig heilig, kann aber über unsere Seele und unseren Willen nicht verfügen. Er kann durch unsere Seele betrübt werden. Also der Geist Gottes ist in uns und er wird immer seiner Verantwortung gerecht, dass er uns ermutigt, tröstet, führt, leitet. Aber wir müssen entscheiden, ob wir diese Unterstützung annehmen, uns dem Heiligen Geist unterstellen oder doch unserem Begierden und dem sündigen Leib. Aber dadurch, dass wir jetzt den Heiligen Geist in uns haben, der immer heilig ist und immer noch den sündigen Leib in uns tragen, der Begierden in sich hat, haben wir den geistlichen Kampf, der um unsere Seele stattfindet. Einerseits durch den sündigen Leib, der unsere Seele dazu verleiten möchte, den Willen des Satans zu erfüllen, und andererseits durch den Geist Gottes, der unsere Seele dazu führen möchte, den Willen Gottes, unseres himmlischen Vaters, zu erfüllen. Und dieser Kampf findet so lange statt, bis wir hier den irdischen Leib, den sündigen Leib verlassen. Dann haben wir diesen Kampf nicht mehr. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die Verführungsstrategie des Satans. Die wollen wir ein bisschen ausführlicher beleuchten, weil sie unser ganzes Leben gefährdet. Und so gefährdet, dass wir das ewige Leben verlieren könnten, wenn wir nicht aufpassen. Das Wort Gottes zeigt uns von Anfang an, wie der Satan subtil arbeitet, um Menschen vom Ratschluss Gottes abzubringen. Der Satan kommt insbesondere für die Auserwählten nicht mit Schwefel und Hörnern, sondern in aller Regel mit dem Wort Gottes. So kann er am allerbesten die Auserwählten verführen. Adam und Eva waren die Ersten, die seiner Verführungsstrategie zum Opfer fielen. Sie kannten Gott persönlich. Wir kennen Gott jetzt durch sein Wort. Niemand von uns hat Gott gesehen. Seit dem Sündenfall sind wir Sünder und die Sünder können vor Gott nicht bestehen. Aber Adam und Eva haben Gott persönlich gekannt. Und trotzdem sind sie zu Opfer gefallen. Wie ist es passiert? Gott hat sie geschaffen. Gott hat ihnen seine Anweisung gegeben. Gott hat ihnen die Welt unterstellt. Sie sollen über alles verfügen. Sie sollen alles pflegen und hegen. Sie sind die Chefs von allem. Die dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem Baum nicht. Ja, warum nicht? Hat er ihnen nicht gesagt. Und da ist der Punkt hier, diese Begierde, ja, da ist bestimmt was faul hier. Warum hat er uns das nicht gesagt? Und da kommt, schlägt der Teufel in diese Kerbe hinein und kommt zu ihnen und sagt, meint ihr, dass Gott das und das gesagt hat? Seht Zweifel an allem, was sie von Gott gehört erlebt und gesehen haben, weil sie alles wissen wollten. Wir müssen nicht alles wissen. Wir sollen alles wissen, was Gott offenbart hat, aber Gott hat uns nicht alles offenbart. Es gibt Fragen, die wir auch nicht beantworten können. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir irgendetwas nicht verstehen, dürfen wir nicht alles, was Gott offenbart hat, in Frage stellen und ins Absurdum führen. Vergessen. Das ist die Strategie des Teufels. Diese Strategie hat sich bis heute nicht verändert. Und auch wir als Kinder Gottes stehen in der Gefahr, dieser List zu erliegen. Lass uns daher das Wort Gottes genau betrachten und diese Strategie des Satans zu erkennen und uns zu wappnen. Wenn wir das wissen, was der Teufel für einen Plan immer wieder anwendet, dann ist es einfacher, diesen Plan zum Scheitern zu bringen. Wenn wir aber nicht wissen, welchen Plan er anwendet, der klingt immer gut. Ja, was spricht dagegen, von dem Baum zu essen? Zu wissen, warum überhaupt von dem Baum nicht essen dürfen, klingt gut. Ja, wir sind doch Menschen, Gott hat uns Gehirn geschenkt, dass wir denken und immer mehr wissen. Was spricht dagegen? Also die Absicht klingt sehr nett. Da kann man gar nichts gegen mehr Wissen sagen. Aber dadurch haben sie gegen Gott rebelliert. Und diese Rebellion hat zu ihrem Tod geführt. Gott hat Adam und Eva alles gegeben, was sie zum Leben brauchten. Er offenbarte ihnen genau das, was sie wissen sollten. Er hat ihnen nicht nur nicht gesagt, warum sie aus dem einen Baum nicht essen, von dem einen Baum nicht essen, er hat ihnen vieles andere auch nicht gesagt. Der Ratschluss Gottes bezieht sich oder hat sich nicht nur auf das Paradies und auf Adam und Eva bezogen. Inzwischen wissen wir, Gottes Plan, was uns offenbart ist. Über viele Jahrtausende hinweg, was er mit Abraham vorhat und mit Mose und mit Jakob und mit Israel und mit seinem Sohn Jesus Christus und mit seinen Kindern und mit dem tausendjährigen Reich und dann mit der Trübsalzeit und dann auch mit der Ewigkeit. Auch über die Ewigkeit wissen wir nicht viel. Aber was Gott uns offenbart hat, sollen wir wissen. Gott hat Adam und Eva ganz, ganz wenig offenbart. Aber was er offenbart hat, war völlig ausreichend, dass sie gehorsam sind und ein wunderbares Leben in Gottes Furcht und Gehorsam führen können. 1. Mose 2, 16 und 17 lesen wir: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Jo, ist eigentlich unverständlich. Warum sollen wir nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse? Wird ja nicht erklärt, warum. Du sollst nicht essen. Gottes Ratschluss ist vollkommen. Jetzt könnte man sagen, na, das war, er hat seinen Ratschluss nicht vollkommen offenbart. Aber für sie war vollkommen. Das war völlig vollkommen, damit sie ein Leben, ein geheiligtes Leben gemäß Gottes Willen zu führen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns nie alles, auch was wir nicht brauchen. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Natürlich haben wir den Wunsch, auch Dinge zu bekommen, die wir gerne wünschen, die unser Leib, sündiger Leib, wünscht. Das will aber Gott nicht. Gott gibt uns nur das, was wir jetzt brauchen, weil er weiß, dass es gut für uns ist. In 2. Petrus 1,3 lesen wir: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also hat uns alles geschenkt, was zum Leben dient. Doch seine Weisheit ist unergründlich. Warum gibt er uns nicht noch mehr? Warum gibt er uns nicht alles, was wir hier auf der Erde gerne wünschen? Könnte man spekulieren. Ja, warum müssen wir leiden? Ohne Leiden ist keine Herrlichkeit. Ja, warum? Man kann doch ohne Leiden in die Herrlichkeit übergehen. Wir können spekulieren, wir können vieles studieren. Wir können uns an Jesus Christus als Beispiel nehmen. Durch Leiden hat er Gehorsam gelernt. Ah, okay. Durch Leiden lernen wir Gehorsam. Doch seine Weisheit ist unergründlich und es gibt Dinge, die er uns nicht offenbart, weil sie nicht für uns bestimmt sind. Im 5. Mose 29,29 lesen wir: Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Der Satan säte Zweifel an Gottes Wort und weckte in Adam und Eva eine Begierde nach mehr Wissen, als Gott ihnen zugestanden hatte. Was Gott uns zusteht, ja, aber wenn wir eindeutig sehen, dass er uns das nicht offenbart hat, können wir nicht seinen Ratschluss, alles, was er uns gesagt hat, in Frage stellen und ihn als den Lügner oder den Bösen betrachten, der uns das eine oder andere auch nicht offenbart. 1. Mose 3, Verse 1 und 5 lesen wir in bestimmten Abschnitten: Sollte Gott wirklich gesagt haben, sagt der Teufel, die Schlange kommt zu Eva und sagt: Sollte Gott wirklich gesagt haben? Statt sie sofort zu sagen, Eva: Ja, aber selbstverständlich, du Schlange, schleich dich. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen, eure Augen werden geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Da hat der Satan, der Teufel, die richtige Tür geöffnet. Und wie es weiterging, wissen wir. Diese Strategie zeigt sich in drei Schritten. Zweifel sehen. Alles, was Gott gesagt hat, ob das stimmt. Ja, warum wir von dem Baum nicht essen sollen. Zweifel sehen. Satan stellt Gottes Wort in Frage. Sollt ihr wirklich gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Dann die Begierde wecken. Satan verspricht etwas, das begehrenswert erscheint, aber letztlich zum Tod führt. Und den Ratschluss Gottes verdrehen. Satan stellt Gottes Wahrheit als Einschränkung dar und verleitet so zum Ungehorsam. Was ist das für ein Gott, der uns Dinge vorenthält? Na. Sie haben dann ihn zum Lügner erklärt und die Schlange zu dem wahren Erzähler. Was waren die Konsequenzen von Adam und Evas Entscheidung? Adam und Eva entschieden sich, Gottes Ratschluss zu ignorieren, um ihre eigene Begierde zu stillen. Diese Entscheidung führte zu Sünde und schlussendlich auch zum Tod. Weil Gott ihnen schon vom Anfang an gesagt hat, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer sündigt, wird sterben. Und das ist auch dann passiert. Jakobus 1, die Verse 14 und 15 lesen wir das auch über die Versuchung. Jeder, der versucht wird, also Gott versucht niemanden, sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also die Begierde ist da, die Frage ist, ob wir von dieser Begierde fortgezogen oder gelockt werden oder wir unsere Begierden unter die Herrschaft des Heiligen Geistes, unter die Herrschaft des Wortes Gottes, unter die Herrschaft des Willens Gottes stellen. Wenn wir das nicht schaffen, danach wird die Begierde, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Wenn wir nachgeben, rebellieren wir und wenn wir rebellieren, sündigen wir. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir haben es viel einfacher als Adam und Eva heute. Bei Adam und Eva hat eine einzige Sünde gereicht, damit sie sterben. Weil das Opferlamm noch nicht geschlachtet war. Für die Versöhnung nach einer Sünde mit Gott. Das war noch nicht. Heute haben wir es viel einfacher. Aber wir dürfen diese einfache Situation, die wir haben, auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, wir können immer zu Gott kommen und sagen, okay, ich bekenne meine Sünde. Heute, wenn wir sündigen, können wir die Sünde bekennen, dann ist Gott treu, unsere Sünden zu vergeben. Adam und Eva stellten ihre eigenen Wünsche nach mehr Wissen über Gottes Anweisungen. Diese Entscheidung brachte den geistlichen Tod und die Trennung von Gott und schließlich auch den leiblichen Tod. Es war nicht vorgesehen, dass der Mensch ohne Sünde stirbt. Der Tod, sowohl der geistliche als auch der leibliche Tod, sind die Folge der Sünde. Sie starben zuerst geistlich und dann später leiblich, da sie keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens hatten. Das lesen wir auch im ersten Buch Mose. Und jetzt gehen wir zu der Gefahr für die Kinder Gottes heute. Wie agiert der Teufel, der Satan mit seiner Strategie? Auch heute wendet der Satan dieselbe Strategie an, besonders bei den Auserwählten. Die Nicht-Auserwählten, die hat er sicher bei sich. Aber die Auserwählten sind viel wichtiger für ihn. Man würde meinen, ja, die Kinder dieser Welt sind die Wichtigen für den Satan. Wenn sie nicht auserwählt sind, dann sind sie sicher. Sie werden das gleiche Ende haben wie er. Aber er möchte alle mitnehmen, mitreißen in den Feuersee. Er hat keine Chance mehr, dem Feuersee zu entkommen, möchte alle mitreißen. Er hat keine Liebe zu den Menschen, er hasst die Menschen und deshalb möchte, dass sie alle verloren gehen, dass sie die ewige Qual bekommen, so wie für ihn bestimmt ist. Er nutzt unsere Begierde nach Mehrwissen und die Verlockung, einzelne Bibelstellen isoliert zu betrachten und den gesamten Ratschluss Gottes in Frage zu stellen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, das ist nur ein Beispiel von vielen. Dass wir auf einmal unsere Bestimmung vergessen. Die Lehre Jesu Christi ist in 21 Briefen von verschiedenen Aposteln offenbart, dass wir Himmelsbürger sind, dass wir mit einem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet sind. Vergessen wir es? Ja, dafür braucht man Glauben. Und das Sehen ist viel einfacher als Glauben. Also, wenn einer uns sagt, schau her, das steht drin. Also, Gott, du hast es gesagt, so ist unser Gebet. Warum erfüllst du das nicht? Und die Folge ist dann natürlich, dass wir irgendwann sagen, vergiss den ganzen Blödsinn, es funktioniert sowieso nicht. Das ist alles nur Lug und Trug, haben nur Menschen geschrieben. Funktioniert es nicht. Ich bin krank und werde nicht gesund. Ich bin arm und werde nicht reich. Ich werde kaum beachtet und bekomme ich keine Anerkennung. Ja, was ist denn das? Und ich bete Tag und Nacht. Gebetskreis hier, Gebetskreis dort. Gebetskette hier, Gebetskette dort. Es wird nicht anders. Und so hat dann der Teufel geschafft, auch einen Auserwählten wegzureißen. Weil der eine oder andere nicht erkannt hat, wie der Teufel vorgeht. Der benutzt das Wort Gottes völlig isoliert, um Menschen zu verführen. Und statt dass der eine oder andere Gläubige sagt, stopp, der Ratschluss Gottes, den kenne ich. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch eine Menge. Und diese Bibelstelle stimmt mit dem Ratschluss Gottes nicht überein. Da verwerfe ich nicht den gesamten Ratschluss Gottes wegen einer einzigen Stelle, die mich von der Wahrheit wegbringt, sondern muss ich sofort sagen, stopp, erstmal beten, erstmal mit den Geschwistern reden, austauschen. Wie können wir diese Bibelstelle, die missverständlich interpretiert oder unterschiedlich interpretiert werden kann, immer im Lichte des Ratschlusses Gottes. Das ist eine Stelle wie vielen. Wir haben auch vor ein paar Wochen darüber geredet, über die eine Bibelstelle in Jakobus, wo es heißt, wenn einer krank ist, soll die Ältesten zu sich holen. Wir werden über ihn beten oder mit ihm beten. Und wenn er gesündigt hat, der soll seine Sünde bekennen und dann wird er gesund. Andere Stelle wird heißt, es wird ihm besser gehen. Aber da steht in der Tat auch in dem griechischen Urtext, er wird geheilt. Aber dann müssen wir wissen, geheilt oder gereinigt, das ist das gleiche Wort, was benutzt wird. Und in der Regel, in den Briefen sehen wir, es geht um die Reinigung, um die Errettung. Also dürfen wir auch nicht den einen Vers nehmen, da steht hier Jakobus, er wird geheilt. Ja, wovon? Und wir haben ein Heil empfangen. Aber jetzt wissen wir im gesamten Ratschluss Gottes, was haben wir empfangen? Was hat uns Gott geschenkt? Er hat keinen irdischen Segen geschenkt. Unser Heil besteht aus der Errettung unserer Seele und Errettung unseres Leibes. Und die Errettung unserer Seele geschieht sofort und beginnt einen Prozess, der zu Ende geführt werden muss, bis wir wie der Apostel Paulus am Ende sagen können, wir haben den Glauben bewahrt, wir haben den guten Kampf gekämpft und wir haben den Glauben bewahrt, den guten Kampf gekämpft und der Lauf verendet und jetzt steht die Krone für uns bereit. Also das ist ein Prozess, den wir starten, nachdem Gott unsere Seele gereinigt hat, gerettet hat, geheiligt hat, erneuert hat und versiegelt mit dem Geist der Sohnschaft, dann können wir diesen Prozess starten. Und das Nächste, was unser Leib anbetrifft, werden wir den Leib der Herrlichkeit im Himmel empfangen, nicht hier. Das heißt, wir müssen dann sofort sagen, stopp, stopp, stopp. Das kann nicht sein, dass hier der Apostel der Jakobus in seinem Brief jetzt sagt, das ist, jetzt wirst du geheilt, also du wirst gesund. Wenn du krank bist, hol mal die Ältesten zu dir oder lass sie holen, weil du so krank bist, kannst du selber nicht anrufen. Lass sie kommen und sie werden mit dir beten und du wirst gesund. Und wenn einer das so missversteht, wird er vom Glauben über kurz oder lang abfallen oder immer verführter werden. Warum? Weil das nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Weil das nicht dem Ratschluss Gottes entspricht. Es wird ihm besser gehen, ja. Er wird geheilt, gereinigt. Das Wort geheilt, so wird gereinigt. Wovon? Von seiner Sünde natürlich. Und wenn einer von seiner Sünde gereinigt ist, dadurch, dass er seine Sünde bekannt hat, wird es ihm besser gehen. Aber er ist geheilt von seiner Sünde, ist weg, ist gereinigt. Matthäus 24,24 lesen wir, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und uns solche Verführungen predigen. Das sind natürlich nur Lügen. Die funktionieren nicht. Warum? Ja, weil sie nicht wahr sind. Auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Ja, aber wenn Zeichen und Wunder auch geschehen? Ja, wir wissen doch, dass der Teufel genauso Zeichen und Wunder bewirken kann. Und Gott lässt es zu. Und die werden wir erst recht in der Trübsalzeit sehen. Zeichen und Wunder. Da wird der Antichrist kommen und er wird Zeichen und Wunder, so viel Zeichen und Wunder vollziehen, wie die Menschheit noch nie gesehen hat. Das hat uns Gott doch offenbart. Und das ist auch Zeichen und Wunder, das ist eher das Typische für den falschen Christus. Zeichen und Wunder haben die Propheten bzw. unser Jesus Christus und seine Apostel so lange gebraucht als Bestätigung, dass sie von Gott das empfangen haben, bis das vollkommene Wort Gottes da war. Und jetzt brauchen wir, Gott bewirkt keine Zeichen und Wunder, damit sein Wort bestätigt wird, weil wir das vollkommene Wort haben und wir hören nicht mehr auf neue Apostel, neue Propheten, die neue Lehre bringen und diese durch Zeichen und Wunder bestätigen wollen. Wenn jemand kommt mit einer neuen Lehre, mit Zeichen und Wunder, dann wissen wir, das sind die falschen Christusse und die falschen Propheten. Und da hat uns der Jesus Christus auch gewarnt. Um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Unser Auftrag ist es, dem gesamten Ratschluss Gottes treu zu bleiben. So hätten auch Adam und Eva handeln sollen. Gott hat ihnen seinen Ratschluss in Bezug auf ihr Leben, alles, was sie wissen sollten, hat er ihnen offenbart. Und was er ihnen nicht offenbart hat, müssen sie es akzeptieren. Und so ist es für uns auch. Gott hat uns seinen Ratschluss offenbart. Wir haben alles nicht verstanden, wir wissen auch nicht alles. Und auch insbesondere das Evangelium des Christus. Wir haben vieles erkannt, dafür sind wir Gott unendlich dankbar. Aber wir haben auch nicht alles verstanden. Wenn derjenige, der dieses Geheimnis, diese Offenbarung selbst im dritten Himmel empfangen hat und sagt, ich erachte mich nicht, als ich das ergriffen habe, ich strecke mich aus, um mehr zu ergreifen, mehr zu verstehen, dann um wie viel mehr wir das Gleiche sagen müssen, dass wir nicht alles verstanden haben und bleiben natürlich im Studium, im Gebet, im Wort, um immer mehr Gottes Ratschluss zu erkennen, damit wir darin wandeln können. Also unser Auftrag ist, im gesamten Ratschluss Gottes treu zu bleiben, auch wenn wir nicht alles verstehen. Gottes Weisheit ist unergründlich und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns alles offenbart hat, was wir für unser Leben brauchen. 1. Petrus 5,8, seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern ist das Gegenteil von seid müstig. Alles, was müstig ist, ist schön, faszinierend. Oft haben wir den einen oder anderen getroffen, der von dem Wort Gottes nichts wissen will, weil der eine erzählt von seiner Himmelsreise, wie das im Himmel war, was er alles erlebt hat. Würden wir sagen, hör auf, wo haben wir sowas in der Schrift, dass wir Himmelsreisen haben, jeden Tag ein, zwei, dreimal mit irgendwelchen Beam-Aktionen sich zu katapultieren in den Himmel und wieder zurückzukommen, damit er uns erzählt, was er gesehen hat. Wir können es noch nicht, wir sind noch nicht so weit. Dann sagen die anderen, nein, lass sie reden. Das ist faszinierend. Was ihr erzählt, das kann jeder nachlesen. Da brauchen wir eigentlich, wir brauchen wir nicht mal eine Botschaft her. Aber da war einer im Himmel, der erzählt Sachen, das steht nicht hier drin. Also seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist die Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Er ist wie ein brüllender Löwe unterwegs und schaut, in welche Kerbe er einschlagen kann. Was wünscht sich der eine oder der andere Auserwählte? Da schlägt er ein. Die Verführungsstrategie des Satans zielt darauf ab, uns von Gottes Ratschluss abzubringen, indem er unsere Begierden weckt und Zweifel sät. Statt wie Adam und Eva zu handeln, sollten wir dem Vorbild unseres Herrn Jesus und erstgeborenen Bruders Jesus Christus folgen. Nach dem Sündenfall richtet der Satan seine Versuchungen auf weitere Verlangen und Bedürfnisse der Menschen. Bei Adam und Eva gab es das Problem nicht. Die haben keinen Hunger gehabt, die haben niemanden, der sie verachtet oder ihnen Leid zugefügt hat. Oder die haben nicht an Anerkennung vermisst, haben alles gehabt. Eine einzige Sache war nur dort, dass sie von dem einen Baum nicht essen. Und da hat er in diese Kerbe eingeschlagen. Nach dem Sündenfall richtet der Satan nun seine Versuchungen auf weitere Verlangen und Bedürfnisse der Menschen. Und er schaut immer, welcher Mensch, wo könnte ich ihn packen? Wo kriege ich einen kleinen Spalt offen, wo ich mein Montiereisen à la Reinhold Dahlhofer reinstecken kann und dann die Tür richtig aufmachen kann. Und bei uns allen, jeder hat eine andere Ecke, wo er eventuell sein Montiereisen reinhauen kann. Da müssen wir wissen, nie einen Spalt offen lassen, zu. Weil wir aus Versehen irgendeinen Spalt offen haben, sofort schließen. Also, Versuchungen auf weitere Verlangen, Bedürfnisse der Menschen, wie es bei der Versuchung unseres Herrn Jesus deutlich wurde, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Als Mensch hatte er die natürlichen Bedürfnisse und Empfindungen, die alle Menschen haben, zum Beispiel Hunger, Durst, Müdigkeit und Schmerz. An diese menschlichen oder natürlichen Bedürfnisse hat der Teufel appelliert. Bei Adam und Eva war es schlecht zu sagen, ey, ihr habt Hunger. Nein, die haben keinen Hunger gehabt. Oh, ihr seid durstig. Ja, ich werde euch das Paradies geben. Die haben es auch bekommen. Aber der Herr Jesus gab es anderes Verlangen, andere Wünsche. Herr Jesus widerstand aber dem Teufel, indem er den gesamten Ratschluss Gottes benutzte, um die Lügen und Täuschungen Satans zu entlarven. Er zeigte vollkommenes Vertrauen auf Gott und stellte sich entschieden gegen jede Versuchung. Da kennen wir diese Versuchungserzählung in Matthäus 4. Unter anderem hat der Teufel gewusst, 40 Tage, 40 Nächte, nichts gegessen, nicht getrunken, er hat Hunger. Er ist hungrig ohne Ende. Satan fordert ihn auf, Steine in Brot zu verwandeln. Der Herr Jesus antwortet: Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Er nimmt ein Wort Gottes in den Mund des Satan und der Herr Jesus sagt, es steht geschrieben. Wir kennen diese ganze Abhandlung, es steht geschrieben. Wenn einer sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt, dann sagt man, ja, was heißt das? Schau mal da und schau mal da. Und wenn jemand uns sagt, hey, wenn ihr gehorsam seid, werde ich euch segnen, das steht hier, 1. Buch Mose, 5. Buch Mose, in Daniel und Hesekiel und so weiter und so fort. Wir haben auch im Laufe der vergangenen Woche einen kleinen Austausch gehabt. Ja, es gab auch Menschen, die eben nicht immer gesegnet waren an Gesundheit und Ruhm und so weiter. Und an der Spitze ist unser Jesus Christus. Er war gehorsam bis zum Tod. Was hat er gehabt? Ruhm und Macht? Ja, aber nicht zu seiner Lebzeit. Er hat einen anderen Auftrag. Aber diese Verheißungen, die sind da. Die ganzen Verheißungen für das irdische Volk Gottes, irdischen Segen, sind da. Ausnahmen gibt es natürlich. Da sehen wir ein Beispiel von Hiob. Er war gottesfürchtig, er war gesegnet. Er hat so viel gehabt, wie kaum ein anderer zu seiner Zeit. Und dann kam die Versuchung, die Gott zugelassen hat. Ich sage, ja, wir wollen ihn prüfen. Wenn wir ihm alles wegnehmen, ob er treu bleibt. Und er hat diesen Test bestanden. Und was war die Folge? Dass er gehorsam geblieben ist, wieder dieser irdische Segen. Er hatte noch viel mehr gehabt, als er fast früher hatte. Also der irdische Segen, das ist erstmal grundsätzlich verheißen, uns nicht der irdische Segen. Uns ist nur der himmlische Segen verheißen. Ja, wie ist das? Dürfen wir kein Auto mehr besitzen? Ja, aber selbstverständlich. Gott hat dir das zur Verfügung gestellt, um deinen Auftrag hier und heute zu erfüllen. Aber wenn du mit deinem Auto prahlen willst, dann schmeiß es weg. Wenn dein Auge dir ein Anstoß sein wird, reiß es raus. Wenn du dein Auge aber als Sensor zum Sehen benutzt, um Informationen an dein Gehirn zu vermitteln, dann kannst du es lassen. Aber wenn sie dir ein Anstoß sein wird, reiß es raus. Deine Hand, hau sie ab, sagt der Herr Jesus. Natürlich auch symbolisch alles. Wir dürfen nichts, was Gott uns anvertraut hat, für eigene Begierden und Wünsche benutzen. Der Herr Jesus zeigte hier, dass er sich auf Gott und nicht auf seine eigene Macht verließ, um seine Bedürfnisse zu stillen. Dann weiß der Teufel, dass der Herr Jesus Christus von Gott verheißen bekommen hat, dass er über alles herrschen wird. Er wird ihm alles geben. Dafür musste er auch, muss leiden und dann am Ende sterben. Das war kein einfacher Preis. Und nicht nur die leiblichen Qualen waren das Schlimmste für ihn, sondern dass er die Sünde der Menschheit auf sich nimmt und dann selbst sogar zur Sünde wird und von seinem Vater zum ersten Mal in seiner Existenz getrennt ist. Und da kommt der Satan, der bot ihm alle Reiche der Welt an, wenn er ihn anbeten würde. Du musst nicht das Ganze durchmachen. Dein Vater hat mir alles übergeben. Das hat auch der Herr Jesus Christus gewusst, dass der Gott dieser Welt der Teufel ist. Und ich gebe dir alles. Dann hast du indirekt den Auftrag von deinem Vater auch erfüllt, jetzt hast du alles. Der Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Wenn er nur jetzt, das ist eigentlich ein nettes Angebot. Ich verzichte auf alles, ich gebe dir alles. Ja, das ist klug. Das könnte man sagen, mein Sohn hat gut gehandelt, der war klug. Gott wird sagen, schau mal, er hat einen Weg gefunden, wo alles ihm erspart bleibt. Er hat das Gleiche erreicht, was ich ihm durch ihn erreichen wollte. Das ist alles subtil, das ist nicht so einfach, auch für Herrn Jesus Christus nicht einfach. Aber er sagt, nein, das ist nicht der Plan meines Vaters, das ist dein Plan. Und du bist eh ein Lügner. Wenn ich dich anbeten würde, würdest du mir sowieso nichts geben. Der Jesus wusste, dass der Teufel ein gefallener Engel war und der Lügner und der Vater aller Lügner ist. Fazit. Wir sehen also, wie entscheidend es ist, dem gesamten Ratschluss Gottes treu zu bleiben und uns nicht durch die subtilen Strategien des Satans verführen zu lassen. Wir haben erkannt, dass die Zusagen Gottes für Heilung und Erlösung für uns heute sich in diesem Leben primär auf die geistliche Dimension bezieht. Unsere leibliche Erlösung wird erst bei der Entrückung vollendet, wenn wir in den himmlischen Zustand übergehen und einen verherrlichten Leib empfangen. Adam und Eva sind uns ein warnendes Beispiel dafür, wie der Satan durch Zweifel und Begierden Menschen dazu verleitet, den gesamten Ratschluss Gottes in Frage zu stellen und seine klaren Anweisungen zu ignorieren. Das kann jedem von uns passieren, wenn wir nicht aufpassen. Diese Strategie ist zeitlos. Er muss nur schauen, wer hat einen kleinen Spalt aufgemacht. Dem einen gefällt diese Bibelstelle, dem anderen gefällt diese Bibelstelle, dem dritten fällt diese Bibelstelle auf. Und dann sagen wir, oh oh, das stimmt ja eigentlich alles, was er gesagt hat, nicht. Da müssen wir aufpassen. Diese Strategie ist zeitlos und auch heute wendet der Satan sie an, um Kinder Gottes dazu zu bringen, den gesamten Ratschluss Gottes aus den Augen zu verlieren. Der einzige Schutz vor dieser List besteht darin, das Wort Gottes in seiner Ganzheit, deshalb sagt uns auch die Schrift, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Ein Wort allein ist eine Halbwahrheit und die Halbwahrheit ist die schlimmere Lüge. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Wenn ein Vers mit dem gesamten Ratschluss Gottes übereinstimmt, können wir getrost getrennt und isoliert zitieren. Wenn ein Vers aber den gesamten Ratschluss Gottes in Frage stellt, dann müssen wir mehr als aufpassen. Müssen wir sehr aufpassen. Der einzige Schutz vor dieser List besteht darin, das Wort Gottes in seiner Ganzheit anzunehmen und auf den Heiligen Geist zu hören und nicht auf unsere Wünsche, doch etwas Neues jetzt gefunden zu haben, wo alles aushebelt. Es ist unsere Aufgabe, wie der Herr Jesus Christus zu handeln, der in jeder Versuchung auf das Wort Gottes vertraute und den Teufel entschieden zurückwies. Lass uns daher wachsam bleiben und die Lügen des Satans erkennen, sei es in Bezug auf die irdischen Segnungen, die natürlich unserer alten Natur, unserer Begierden absolut entsprechen und wecken. Und wenn einer sagt, nein, nein, mich interessiert es nicht, ob ich gesund bin oder nicht, ob ich jetzt 5 Euro mehr in der Tasche habe oder nicht, ob meine Wohnung schön ist oder nicht. Das sind Begierden in uns, aber die müssen wir bezwingen. Die müssen wir unter die Herrschaft Gottes bringen. Und deshalb sind die irdischen Segnungen für uns, für unsere Heilzeit, die größte Gefahr, uns vom Ratschluss Gottes wegzubringen. Oder bei der isolierten Interpretation einzelner Bibelstellen, die den gesamten Ratschluss Gottes außer Acht lassen. Natürlich sehen wir da und dort eine Bibelstelle, die sagt, auf Anhieb stimmt mit dem Ganzen nicht. Da müssen wir sofort sagen, ja, stopp, wir stellen nicht den gesamten Ratschluss Gottes in Frage, weil wir eine Stelle nicht gefunden haben. Wenn Sie aus unserer Sicht hier und heute nicht mit dem gesamten Ratschluss Gottes übereinstimmt, muss man sagen, da haben wir irgendwas falsch verstanden. Und dann bleiben wir dran und wir haben das Vertrauen, dass Gott uns offenbart, wie wir das verstehen sollen. Aber wir müssen warten, wir müssen beten. Wir haben einander, wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes, wir haben seinen Ratschluss und es kann eine Woche dauern, es kann 2 Wochen dauern, es kann 4 Wochen, es kann 10 Wochen. Es kann auch passieren, dass wir nie verstehen. Dann ist es so. So können wir uns vor den Fallen des Bösen bewahren. In Teil 3, nächsten Sonntag, da gehe ich davon aus, dass wirklich die Botschaft abgeschlossen ist, werden wir folgende Aspekte betrachten. Verantwortung der Seele gegenüber dem Leib, die Verantwortung der Seele gegenüber dem Heiligen Geist, weil wir schon letzten Sonntag gesehen haben, beide haben keine Verantwortung, die irgendwas machen kann. Der Leib ist sündig, der wird immer sündig bleiben. Der Heilige Geist ist heilig, wird immer heilig bleiben. Entscheidend ist die Seele. Darum wird gekämpft. Die beiden kämpfen unsere Seele. Unsere Seele hat die Willensfunktion. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun. Und da haben wir gegenüber dem Heiligen Geist, gegenüber dem Leib eine Verantwortung, Warnung vor falschen Lehren und dann unsere Hoffnung. Amen. Wir verabschieden uns auch im Netz. Wir wünschen Gottes Frieden, Gottes Gnade und bis zum nächsten Sonntag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden. Musik.